Dank. Hab alle Freiheit.
Dankeschön. Gebt Ronald auch nochmal einen Applaus, der ist richtig Hammer. Ja, nee, wir kennen uns noch nicht so intensiv, aber du bist richtig nett. Sowieso, ich fühle mich richtig wohl. Ihr seid richtig freundliche Leute. Das darfst du deinem Nachbarn nochmal sagen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist richtig nett. Du bist eine freundliche, also richtig nett. Richtig, ja. Sehr schön. Ja, gerade bei allen Ehepaaren ist der Romantikfaktor um plus 10 gestiegen. Und schon läuft der Tag anders, habe ich euch einen kleinen Trick gezeigt. Nee, also schön euch zu sehen. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist immer ein Privileg, eingeladen zu werden, wirklich. Ich möchte auch, dass ihr wisst, dass ich es was ganz Besonderes finde, wenn wir Zeiten miteinander verbringen, so einen Samstag investieren, denn das ist ja auch ein Investment von Zeit. Und Zeit ist ja ein Teil unseres Lebens, also investierst du einen kleinen Teil deines Lebens heute, um hoffentlich ein bisschen was mitnehmen zu können, auch sehr viel. Und mein Gebet ist, dass wir gemeinsam inspiriert werden und dass jeder von uns heute mit einer erweiterten Perspektive nach Hause geht oder in dieser Stadt bleibt, wenn das deine Stadt ist. Möchte noch kurz sagen, dass ich sowieso irgendwie sehr, sehr bewegt bin, hier in Leer zu sein. Also einige werden das wissen, andere nicht. Ich habe vom 4. bis zum 10. Lebensjahr in dieser Stadt verweilt. Ja, mein Vater war mal Pastor dieser Gemeinde, da war sie noch nicht in diesem Gebäude. Wer weiß das noch? Wer ist aus dieser... Oh, das sind ganz schön viele. Schön, euch zu sehen. Ich habe euch lieb. Ihr habt mein Leben irgendwie mitgeprägt. Also wirklich, kam so ein bisschen Heimatgefühle auf. Gibt es noch, wie hieß denn der, Bartmanns Grill? Gibt es das noch? Kennt ihr? Ist ungesundes Zeug, ne? Aber ich glaube da, also in meiner Erinnerung kriegt man da alles, was der Körper wirklich braucht an Nährstoffen. Dann, ich komme ja aus Wuppertal. Wir sind ein Pastorenteam und ich darf Teil davon sein. Ich wohne seit 9 Jahren dort und bin sehr, sehr dankbar, auch mit Friedhelm Holthuis, unserem Hauptpastor, dort zusammen zu sein. Wer kennt Friedhelm? Da noch eine Meldeabfrage. Euch alle, die ihr ihn kennt, ganz explizit soll ich euch alle grüßen. Ja? So, darf ich ihn zurückgrüßen? Ja. Jemand dagegen? Nee, okay. Ja, mit Friedhelm zusammen dort zu sein, ist eine ganz, ganz tolle Zeit. Als er damals die Berufung nach Wuppertal bekommen hat, da waren meine Frau und ich gerade in Oldenburg. Da habe ich mein Vikariat gemacht. Habe da auch noch sehr gute Freunde, bei denen habe ich letzte Nacht auch übernachtet. Also ist immer schön, hier zu sein. Und damals hat Friedhelm mich direkt gefragt, ich gehe nach Wuppertal und ich glaube, ihr solltet mitkommen. Meine ich, das klingt interessant. Und dann sind wir zusammen dorthin gegangen und wir erleben echt geniale Dinge. Wir sind sehr dankbar für das, was Gott tut. Sehr dankbar, was die letzten Jahre so passiert ist. Und kein Jahr war anders. Jedes Jahr hat sich was verändert. Friedhelm ist ein Pastor, der uns auch sehr herausfordert, positiv. Also es bleibt immer in Bewegung. Aber ich mag das auch. Ich liebe Veränderung. Ich mag das, wenn Gott wirkt. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn der Herzschlag ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie verändert werden, dass ihr Leben neu wird, dass sie in Freiheit hineinkommen immer mehr. Und einer meiner Punkte, über die ich am liebsten rede, weswegen ich auch sehr begeistert bin, darüber sprechen zu dürfen, ist, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam wachsen und dass wir Menschen nach vorne bringen dürfen. So, das Thema heute ist ja in einem Impulstag etwas allgemein gefasst, was ich aber auch ganz gut finde. Es geht um Kleingruppen, um Teams. Also all die Orte, wo wir Menschen in Gruppen vereinen, um gemeinsam an etwas zu arbeiten oder auf ein Ziel zuzusteuern. Und mein Wunsch, mein Anliegen, mein Gebet ist, dass du ganz neu begeistert wirst für die Kraft, die da drin liegt, wenn wir uns in Gruppen treffen und gemeinsam unterwegs sind. Und ich möchte eine Mischung machen daraus, dass ich im ersten Teil über eine Grundhaltung rede, in mehreren Aspekten, warum wir überhaupt uns in Gruppen treffen, weil es ist wichtig, das Ziel zu kennen von einer Sache, die du tust, weil sonst bist du irgendwann komplett verloren und fragst dich, warum machen wir das eigentlich alles, was wir tun? Also ich glaube, es ist fast nichts schlimmer, als wenn du kein Ziel mehr vor Augen hast und nicht weißt, wo steuere ich eigentlich drauf zu. Und da möchte ich uns auch einige praktische Dinge mitgeben. Aber ich glaube, dass wir das niemals voneinander trennen dürfen. Du solltest immer wissen, warum tue ich das, was ich tue? Das Warum ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Und danach, damit kombiniert, sollten wir überlegen, was sind die Dinge, die uns helfen, dass wir dieses Warum möglichst gut beantworten können. Ja, eine Sache möchte ich noch sagen. Ich bin sehr glücklich verheiratet. Meine Frau heißt Miriam. Wir hatten 15-jährigen Hochzeitstag dieses Jahr. Das ist der Zeitpunkt, wo man, oh, wie schön, sagt. Genau. Haben wir in den USA gefeiert, das war sehr toll. Das ist ein Land, das mag ich sehr. Sie haben immer große Essensportionen. Sie haben M&Ms mit Erdnussbutter drin. Ich meine, das ist ja, also, ja, wie will man eine bessere Sorte erfinden? Ja, mehr geht nicht. Also, wir sind sehr glücklich verheiratet. Meine Frau ist Krankenschwester vom Beruf. Sie lässt euch ganz lieb grüßen. Sie arbeitet auf der Intensivstation, Dreischichtsystem. Der Beruf ist ihre Leidenschaft, aber ich bewundere sie auch sehr dafür. Ist ganz schön tough, also auch da Menschen zu dienen. Und sie leitet bei uns die Kaffeebar in der Gemeinde, was mir auch sehr viel Spaß macht, weil Kaffee ist eine Leidenschaft von mir. Also, wenn du mich über Kaffee was fragst, ich kann dir stundenlang darüber berichten. Wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, weiß ich nicht, aber wenn ich es tun sollte, habe ich überlegt, es sollte heißen, der Heilige Geist, natürlich an erster Stelle, und Kaffee, ein starkes Team. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Kannst du mal drüber nachdenken und mir in der Pause einen Tipp geben, ob du das gut findest. So, ich würde gerne noch einmal beten und dann starten wir in die Gedanken. Alle einverstanden? Wie will man noch widersprechen, wenn das dir jemand von vorne durchs Mikro sagt? Lass uns nochmal die Augen schließen. Und Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir auch für die Atmosphäre des Lobpreises heute Morgen. Gott, und wir wollen dir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir den Fokus heute nochmal neu auf das ausrichten können, was wirklich wesentlich ist. Denn diese Zeit, die wir hier auf der Erde haben, ist geprägt von manchen sehr schönen Dingen, auch manchen Herausforderungen und manchen schwierigen Dingen. Aber du bist der, auf den wir schauen wollen. Und auch heute bete ich, wie das im Psalm 121 steht, wir wollen unsere Augen auf dich richten. Und du bist der, von dem unsere Hilfe kommt. Und ich bete für jeden heute Morgen, dass wir mit neuer Leidenschaft, mit großer Vision und vor allem mit einer sehr großen, tiefen Liebe für Menschen aus diesem Gebäude gehen und dir vertrauen, dass du durch unser Leben einen Unterschied machen möchtest. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Also wir sprechen über Gruppen, über Kleingruppen und für mich ist es wirklich ein Privileg, dass ich bei uns in der Gemeinde neben vielen Rollen, die sich schon verändert haben, die Jugendkirche geleitet, konnte einige neue Gottesdienste bei uns entwickeln. Wir haben Standorte gegründet und so jetzt seit Januar leite ich 3 von unseren Standorten. Die haben wir zusammengefasst zu einem Knotenpunkt oder Hub nennen wir das auf Englisch. Und also es ist unglaublich viel Veränderung drin. Es macht sehr, sehr viel Spaß, vor allem wenn wir sehen, wie Menschen dadurch verändert werden. Und eine Sache, die ich aber immer in dem Ganzen tun durfte, ist, Leute auszubilden, Leute zu fördern, dafür verantwortlich zu sein, dass auch Leiter ausgebildet werden. Weil wenn du viele Leiter hast, dann kann sich gut um Menschen gekümmert werden. Und das ist so der Herzschlag dahinter. Und ich möchte einmal damit beginnen, wenn wir darüber jetzt nachdenken, wie können wir gute Kleingruppen haben und gute Teams, warum das überhaupt wichtig ist. Ja, und ich hau mal direkt ein paar Sachen dazu raus. Als Gemeinden sollten wir niemals das Ziel haben, Gruppen zu haben, damit die Gemeinde halt irgendwie wächst und größer wird. Also zahlenmäßiges Wachstum ist nie das allererste Ziel, sondern der Gedanke, der dahinter steht. Was wir möchten ist, und das ist die Vision, das große Bild, dass Menschen wachsen. Und wenn Menschen wachsen, werden andere Menschen dazukommen und dann ist meine Überzeugung, wird auch die Gemeinde nach und nach wachsen. Aber wir sollten nicht zuallererst im Fokus haben, Hauptsache viele Gruppen, Hauptsache möglichst viele Menschen, damit das gut aussieht. Denn es geht nicht dabei um unsere Ehre, sondern es geht um Gottes Ehre und dass Menschen verändert werden. Also möchte ich dich fragen, was ist deine Perspektive und deine Sicht auf Gruppen? Warum haben wir Kleingruppen? Warum haben wir Teams? Warum möchten wir, dass Leute mitarbeiten? Und ich möchte das auch mal vorausschicken. Und da sitzen wir alle im selben Boot. Wenn wir uns nicht ständig vor Augen halten, warum wir etwas tun, dann driften wir weg. Und dann landen wir manchmal irgendwo, wo wir gar nicht hin wollten. Kennst du das, wenn du so am Meer bist, ich mag ja wirklich Strandurlaub, ne? Ich finde die Berge auch schön, aber Urlaub macht man am Meer und Strand und Eis und so hat der Herr das vorgesehen. Amen. Ja. Und wenn du dann so rausschwimmst, dann geht es mir ganz oft so, ich schwimme und schwimme und schwimme und genieße das und dann drehe ich mich irgendwann um und denke, sag mal, wer hat eigentlich mein Badehandtuch verschoben? Das ist ja frech. Das war doch gerade noch da. Und wenn ich dann drüber nachdenke, ist immer ganz gut, nochmal einen zweiten Gedanken zu verwenden, dann stelle ich fest, das Handtuch hat sich nicht bewegt, sondern ich habe gedacht, ich schwimme gerade, ich bin aber weggedriftet. Und das kann sehr, sehr schnell passieren. Und dann ist es wichtig, dass ich mich auf die Konstante wieder ausrichte. So, und wir stehen in der Gefahr, dass wir manchmal denken, wir brauchen Mitarbeiter und Teams, damit unsere Programme in der Gemeinde laufen. Ja, und wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus, habe ich schon ganz oft so als Haltung gehabt, weil ich bin ja auch verantwortlich. Ich möchte, dass die Dinge laufen. Aber das ist ein ganz schwacher Grund, warum wir Leute in Teams hineinholen sollten. Das ist ein Mittel zum Zweck. Aber das ist nicht der Grund, warum wir Menschen in Gruppen integrieren möchten. Oder Kleingruppen, Hauptsache die Gruppen voll. Und dann können wir sagen, oh, wir haben so und so viele Kleingruppen. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass Menschen verändert werden. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, Elberfelder Übersetzung steht, habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ja, Elberfelder, ne, ist immer sehr direkt übersetzt. Aber wir haben einen Standort in Elberfeld eröffnet, in Wuppertal. Da kommt die einzig wahre Bibelübersetzung her. Richtig gut. Ja, habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und diese Herde, wird uns der Hinweis gegeben, ist sehr wertvoll, denn Jesus hat sein Blut gegeben, damit diese Herde zustande kommen kann. Das heißt, eine Funktion, die wir haben, zuallererst ist, dass wir Hirten sind und dass wir uns um Menschen kümmern sollen. Wenn du die Idee in der Gemeinde, dass man zum Beispiel gute Predigten hat, mehr liebst als Menschen selbst und dass sie gut begleitet werden, dann ist dein Fokus verrutscht. Und versteht mich da nicht falsch, ich mag gute Predigten, sind immer besser als schlechte, Amen. Ja. Aber der Fokus ist, dass Menschen begleitet werden und dass sie sich entwickeln. Wenn du die Idee, dass Strukturen gut funktionieren, mehr liebst, als dass Menschen darin ein Zuhause finden und wachsen, dann ist dein Fokus verrutscht. Wenn du die Idee, dass alles gut funktioniert und der Sound gut ist, und das mag ich, ist besser als schlechter Sound, ja. Wenn du diese Idee aber mehr liebst, als dass Menschen sich verändern, dann ist dein Fokus verrutscht. So, die Frage ist also, was ist der Kern und was ist die Vision des Ganzen? Menschen brauchen es, dass sie im Bild gesprochen, und das finden wir sehr viel in der Bibel, auf eine Weide geführt werden und dass sie gute Nahrung bekommen. Wir sind von Gott darauf angelegt worden, dass wir, wenn wir mit anderen zusammen sind, uns entwickeln und weiterkommen. So, und das ist ein Grund, warum es Teams und Gruppen geben sollte. Ich komme gleich noch zu dem Part, dass wir natürlich möchten, dass Dienste auch gut gemacht werden. Dass wir natürlich möchten, dass Dinge auch Qualität haben und Gruppen treffen. Aber das allererste Ziel, und ihr merkt, ich bin da sehr leidenschaftlich, ja, ich kann da sehr aufdrehen bei dem Thema. Das allererste Ziel ist immer, wenn du dich fragst, worum geht es, sag dir immer wieder, es geht Gott um Menschen. Und es geht um Menschen und um Menschen und um Menschen. Gott möchte, dass Menschen verändert werden. Und immer wenn ich merke, dass mein Fokus verrutscht, dann erinnere ich mich daran zurück, wie es war, als ich Jesus kennengelernt habe und mich für ihn entschieden habe. Da waren Menschen, die haben sich um mich gekümmert, als ich durch sehr, sehr viel Erfahrung in der Schule ein komplett zerstörtes Selbstbewusstsein hatte, systematisch erfahren habe, wie das ist, wenn Menschen Negativität in dein Leben hineinsprechen, weil Worte haben Macht, Worte sind nie nur Worte, sondern sie erschaffen Realitäten. Ich war bereit, mein Leben zu nehmen. Und Jesus ist mir begegnet durch Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Dann habe ich Jesus kennengelernt und er hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin einen Tag später in die Schule gegangen, all meine Lehrer haben gesagt, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber ich verstehe das nicht. Das muss was Gutes gewesen sein, meine ich. Ja, ich glaube auch. Ja, es kamen Leute zu mir und haben gemeint, also wenn ich dich jetzt angucke, ich muss glauben, dass es einen Gott gibt. So wie sich das verändert hat. Weil wenn Gott in das Leben von Menschen kommt, und das motiviert mich bis heute, dann verändert sich einfach alles. Und Menschen müssen uns vor Augen sein. Menschen müssen wichtig sein. So, wir dürfen Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen Vision, wir brauchen Gruppen, wir brauchen Kultur in Gemeinde, wir brauchen Systeme. All diese Dinge müssen zusammenkommen. Wir sollen nicht die so als wie so Kampfelemente gegenüberstellen. Aber zuallererst ist wichtig, was ist das Herz hinter der ganzen Sache? Und es geht um Menschen. Somit möchte ich festhalten, wenn du zum Beispiel ein Teamleiter bist und Menschen einlädst, in diesem Team mitzuarbeiten, sollte nicht zuerst das Ziel sein, dass dein Team am Laufen ist und dass die Programme am Laufen gehalten werden, sondern das erste Ziel ist, dass Menschen in ihren Begabungen wachsen und dass sie sich pflanzen und dadurch aufblühen. Wenn ich irgendwo Leute einlade, dass sie in Bereiche kommen, und dass sie sich investieren, erkläre ich ihnen immer Folgendes, immer. Das ist auch ein ganz praktischer Initialtipp. Rede mit Menschen und erkläre ihnen das Warum. Und ich sage ihnen immer, weißt du, ich finde deine Begabung gut. Ich freue mich, was Gott in dich hineingelegt hat, das sehen zu dürfen. Aber ich möchte nicht, dass du hier mitarbeitest, damit ich groß rauskomme oder damit das Gemeindeprogramm am Laufen bleibt. Weil ich weiß eins, wenn du dich einbringst, und das kostet ja auch etwas, und dich pflanzen lässt, dann wirst du aufblühen, weil deine Begabungen kommen zutage. Und dadurch werden andere Menschen gesegnet werden. Und das ist auch etwas, was Menschen bei der Sache hält und was dafür sorgt, dass sie sich gerne investieren, wenn sie nämlich wissen, ich bin nicht dazu da, um hier alles am Laufen zu halten. Ich bin nicht einfach eine Arbeiterbiene, darf ich das mal so ein bisschen zugespitzt sagen, ja, sondern ich bin dazu da, damit wir Reich Gottes bauen und damit andere Menschen Gott kennenlernen. Also frag dich immer wieder, was ist das Bild? Und dann sage ich Leuten, außerdem ist es so, du brauchst Gruppen, in die du hineinkommst. Denn du bist nicht geschaffen worden daraufhin, dass du das Leben alleine verbringst. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, also Jesus und ich, wir sind so, ich brauche keine anderen Leute. Das ist theologisch gesehen absoluter Quatsch. Gott hat uns so geschaffen, dass er durch andere Menschen wirkt, damit wir verändert werden. Und mancher Christ, so traurig das auch ist, und das meine ich sehr respektvoll, aber es gibt so viele Christen, die entwickeln sich nicht weiter. Die werden biologisch älter und reifer. Ganz vorsichtig, ja. Ich bin auch schon 36. Immerhin, jung oder alt, wie du meinst. Die werden biologisch älter und reifer, aber im Charakter entwickeln sie sich nicht weiter. Kennst du das, du begegnest manchmal Kindern oder Teenagern, wo du denkst, boah, da ist so eine Reife drin schon, so eine Stärke, so ein Widerspiegeln des Charakters von Gott. Und dann triffst du manchmal ältere Menschen, wo du denkst, irgendwie sind die irgendwo stecken geblieben. Und dann triffst du alte Menschen, wo du merkst, sie sind biologisch älter geworden und geistlich stark geworden und reifer. Und mit solchen Menschen unterhalte ich mich super gerne. Ja, wir haben, wie gesagt, in Elberfeld vor 2 Jahren einen neuen Standort gegründet, unserer Gemeinde. Und in diesem Stadtteil gab es eine Gemeinde, die sich in einem Gebäude getroffen hat. Dieses Gebäude heißt Wunderbau, da nicken einige, ihr kennt es noch. Und diese Leute haben verschiedene Dinge erlebt. Die Gemeinde ist eigentlich immer kleiner geworden, bis sie gesagt haben, wir werden diese Gemeinde auflösen und wir möchten zu euch dazugehören. Das waren noch so 25 bis 30 Leute, größtenteils Senioren. Und ich bin da reingegangen und habe gesagt, ich werde mich bestmöglich versuchen, um diese Leute zu kümmern, ihnen zu zeigen, dass ich sie wertschätze und ihnen zu zeigen, dass ich glaube, dass sie eine Bestimmung haben, dass Reich Gottes gebaut werden kann in diesem Stadtteil. Und das habe ich versucht und das Interessante war, dass diese Leute mir gesagt haben, weißt du, ich kann nicht mehr überall mit anpacken, aber eine Sache mache ich. Ich bete jeden Tag für diese Gemeinde und ich bete jeden Tag für dich. Und alles, was ich habe, werde ich investieren, denn es geht ja nicht um uns, sondern es geht darum, dass Menschenleben verändert werden. Jetzt treffen wir uns in einem Programmkino. Ja, für Gottesdienste. Da sind wir eingemietet. Da ist Lichttechnik drin, es ist dunkel sonntags und das fordert manche von unseren Senioren doch sehr heraus. Aber sie stehen oft vor mir und sagen, Pastor, das Licht ist mir manchmal ein bisschen zu grell und die Musik ist mir manchmal ein bisschen zu laut. Aber ich möchte, dass du eins weißt. Ich liebe dich, ich bete für dich und ich möchte, dass Menschenleben verändert werden. Und solange ich atme, sagt eine Frau zu mir, und ich habe schon fast geweint, ja, weil das so episch war, solange ich atme, werde ich beten, investieren, mich um Menschen kümmern und die feiern jeden Sonntag, dass Obdachlose und Drogenabhängige von der Straße in dieses Kino kommen und sich dann beim Bekehrungsaufruf auf einmal melden und dass man sieht, ihr Leben wird verändert. Wir haben gerade einen Mann dort, der ist jetzt in einem Entzug drin, der hat angefangen, in einem Team mitzuarbeiten und diese Senioren feiern das und sagen, das ist das, worum es geht. Wo ich denke, Mensch, da hat jemand seinen Fokus behalten. Weil wenn es dann irgendwann nur noch darum geht, dass wir über Programme und über Methoden und wir brauchen mehr Leute und darf ich mal sagen, bla 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 reden, das ist immer eine Abwärtsspirale. Aber solange wir die Vision vor Augen haben, dass es um Menschen geht, dass ihr Leben verändert wird und dass wir als Hirten die Aufgabe haben, uns um Schafe zu kümmern, sie zu versorgen und für sie da zu sein, solange dieser Fokus noch im Vordergrund ist, werden wir Teams und Gruppen haben, da bin ich fest von überzeugt, die aufblühen. So, wenn du also Gruppen leitest, Teams, Kleingruppen, möchte ich dich fragen, welche Sicht und welche Perspektive hast du auf Leute? Das primäre Ziel sollte sein, dass wir Menschen Wert zusprechen. Dass wir sagen, ich habe eine Potenzialbrille auf, ich sehe, wie du jetzt bist, aber du hast etwas in dir, was Gott in dich hineingelegt hat und das soll sich entwickeln. Ich finde dieses Wort Potenzialbrille eigentlich sehr schön, weil die Frage nämlich ist, wie betrachte ich Leute? Erinnert ihr euch an diese Geschichte von David, der sich versteckt in einer Höhle und dann kommen diese Leute zu ihm und da steht, das waren so richtig kaputte Leute, die hatten alle Probleme. David selber voll in der Verfolgungssituation, schreit zu Gott, ich bin ganz alleine, bitte schick mir Hilfe. Und dann kommen diese ganzen Leute, die komplett kaputt sind, verschuldet sind und die zu David kommen, bitte hilf uns. Da hätte ich gesagt, Gott, also ich habe nach Leuten gefragt, die mir mal helfen, nicht nach Leuten, denen ich jetzt schon wieder helfen soll. Ich glaube, ich hätte gesagt, geht alle weg, bitte. Und David hat sich aber diese Leute genommen, hat Potenzial in ihnen gesehen und das sind die starken Helden Davids später geworden. Das waren sie da noch nicht, aber es war in ihnen drin und er hat Potenzial in ihnen gesehen und er hat sie so behandelt, gemäß des Potenzials, was er in ihnen gesehen hat. So, also was siehst du? Denn das, was du siehst, das hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie du handelst. Schau mit einer Potenzialbrille auf Leute und sprich ihnen Wert zu. Ganz egal, wo du in Teams, Kleingruppen, sonst wo unterwegs bist. Denn wir geben dahin Wert, wo wir Wert hingeben wollen. Mit unseren Worten, auch mit unseren Finanzen, mit unseren Gebeten, mit all dem, was wir als Menschen geben können. Kleines Beispiel dazu. Ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr essensbegeistert und ich liebe Süßigkeiten. Und ganz besonders mag ich Kinderschokolade in jeder Form. Ich mag jede Sorte. Und letztes Jahr hat Ferrero eine Kinderschokobons-Sorte rausgebracht, erst als Limited Edition, mit weißer Schokolade. Und ich habe es nicht mitbekommen. Und dann hat man es mir gesagt und ich dachte, die muss ich unbedingt haben. Also ich konnte an nichts anderes mehr denken, wirklich. Wie konnte ich das verpassen? Meinen Leuten in der Gemeinde, auch. Ich habe sonntags sogar gefragt, wer wusste das? Sitzen 500 Leute, einige melden sich. Ich dachte, wir wären Freunde, wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Und dann habe ich irgendwie versucht rauszufinden, ob es die noch gibt und habe in Supermärkten angerufen, bei einem großen Supermarkt in Wuppertal, die haben alles. Alles. Und der Mann meinte dort am Telefon, nee, haben wir nicht mehr. Weißt du, wenn du in einem Supermarkt anrufst, die sind ja oft sehr beschäftigt und legen schnell auf. Und der hat sich ganz lange mit mir unterhalten und daraus wurde ein Seelsorgegespräch, weil er meinte, ja, ich habe Ferrero schon so oft angerufen, aber sie liefern die nicht mehr, meine ich. Das ist traurig, ja. Ja, und die Kollegen sind auch schon ganz enttäuscht, meine ich, oh, das ist schade. Ich war so kurz davor zu sagen, ich bin Pastor, ich kann ihnen helfen. Auf jeden Fall hatten die nicht. Dann habe ich bei Amazon.de geguckt und hatten die auch nicht. Und dann bin ich bei eBay gelandet und da entdeckte ich so eine Tüte Kinderschokobons. Und da stand dran, ja, die gibt's nicht mehr, ist eine der letzten Tüten, ist auch so gewesen. Und diesen Monat ist Ablaufmonat, ne? Dann laufen die ab. Und dann stand da, man kann das sofort kaufen, also mit einem Klick, eine Tüte Kinderschokobons, weiße Schokolade, für den Preis von 24,99 €. Plus 5 Euro Versand. Oder irgendwie sowas, genau. Und ich saß da so, Problem war, ich war alleine zu Hause, ne, am Computer, meine Frau auf der Arbeit. Und ich dachte so, das ist eine ganz doofe Idee. Klick. Kam meine Frau nach Hause, wie war dein Tag? Meine ich, ja super, was hast du gemacht? Ach, dieses und jenes. Dann hat sie das irgendwann rausgekriegt, das war kurz vor der Weihnachtszeit, hat gemeint, du kriegst kein Nikolausgeschenk mehr, mein lieber Freund. Ja. Und immer wenn ich jemandem so einen Schokobon abgegeben habe, habe ich gesagt, dieser eine Schokobon ist 1 Euro wert und den gebe ich dir nur, wenn du das wirklich zu schätzen weißt. Das ist was ganz Besonderes. Inzwischen hat Ferrero die übrigens wieder fest rausgebracht. Ich habe mir gleich ein paar Tüten gekauft, die sind alle zu Hause gebunkert, eine ganze Schublade voll, weil die schmecken sehr lecker. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Bei sowas, die eine Hälfte hier im Raum guckt mich so an, bist du Pastor? Was ist mit dir los? Also was? Und die andere Hälfte denkt, ja, hätte ich auch gemacht. Also würde ich meiner Frau jetzt nicht, aber das ist mir auf jeden Fall wert, weil das ist lecker. Ne? Woll, sagen wir in Wuppertal. Du gibst da Wert hin und investierst, wo du festlegst für dich, dass dort Wert zu finden ist. Das ist der Punkt dahinter. Und ich höre so oft manchmal von Leuten, ja, in meinem Team läuft's nicht oder da läuft's nicht oder meine Kleingruppe frustriert mich. Und das mag auch alles sein, denn Menschen gehen durch Herausforderungen und manchmal verlieren wir den Fokus. Aber alles, was Leben in Kleingruppen hineinbringt, das fängt immer bei dir als Person an, die eine Prägekraft hat. Du musst erst in dir wieder eine Perspektive und eine Sicht und eine ganz neue Leidenschaft für Leute bekommen, dass du sagst, egal was ist, Menschen sind manchmal sehr gut drauf und manchmal können Menschen auch sehr anstrengend sein und herausfordernd und manches Mal sogar nervig. Ja. Das ist auch in Gemeinden so. Manchmal nerven andere Menschen mich und manchmal nerve ich sie. Ich mache es meistens unabsichtlich, eigentlich immer. Und wir fordern uns heraus, aber das ist Gottes Methode, durch die wir wachsen dürfen. So, und die Frage ist, wie betrachtest du Menschen und warum leitest du Gruppen? Warum möchtest du, wenn du in deiner Gemeinde Verantwortung hast, Gruppen haben? Und ich möchte dir sagen, basierend auf dem Wort Gottes, es geht immer darum, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass sie wachsen und dass sie in Freiheit hineinkommen. So, es geht nicht nur darum, dass wir Menschen in die Gemeinde holen, sie bekehren sich, hoffentlich, und dann packen wir sie wie in so ein geistliches Wartezimmer, so nach dem Motto, gut, jetzt bist du bekehrt, Ticket gelöst, den Rest der Zeit, wir sind wie in so einem Wartezimmer und warten darauf, dass irgendwann jemand sagt, Herr Knorr, bitte, in den Himmel. Ja. Pastor Rick Warren hat das mal so gesagt, warum holt Gott uns nicht direkt in den Himmel, nachdem wir uns bekehrt haben? Weil er auf dieser Erde noch etwas mit uns machen möchte. Das ist der Grund. So, also was ist dein Selbstverständnis, warum du da bist, warum deine Gemeinde da ist und warum ihr gute Gruppen haben wollt? Es geht nie darum, Hauptsache Wachstum, Hauptsache gut drauf sein, Hauptsache was zeigen können. Es geht darum, dass wir uns charakterlich weiterentwickeln, dass wir in den Bereichen, wo wir noch einen Knacks oder Verletzung aus unserer Vergangenheit haben, immer mehr in Freiheit hineingehen. Und es geht darum, dass wir das auch in andere Menschen hineinprägen. Jemand hat es mal so gesagt, als Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat, hat das erstmal aus diesem Land befreit, gesagt, ich hole euch da raus. Die Zeit in der Wüste hat Gott genutzt, um Ägypten aus dem Volk rauszuholen. Fand ich sehr präzise formuliert. Gott hat erst das Volk aus Ägypten rausgeholt, Freiheit, grundsätzlich erstmal da raus, auf ins gelobte Land, die Zeit in der Wüste. Was glaubst du, warum Gott die so lange hat rumlaufen lassen? Um sie zu verändern und diese Opfer- und Sklavenmentalität aus ihnen rauszuholen, immer mehr in Freiheit hinein. Ja, und die, guck mal, wenn du dieses Bild im Kopf hast, dann wird es nie darum gehen, dass du einfach sagst, ja, wir brauchen Techniker, wir müssen mal einen Aufruf machen, bitte kommt damit rein. Oder Kinderkirche, Freunde, wir müssen uns irgendwie um unsere Kinder kümmern, könnte sich jemand vorstellen, bitte, bitte mitzuarbeiten, ja, bitte, bitte. Also die Leute, die dann kommen und die du dann bestichst, die willst du da nicht drin haben. Du möchtest Leute haben, die sagen, das, was ich einbringe, das macht einen Unterschied und ich weiß, dass wenn ich mich einbringe, dass ich mich verändern werde, dass andere Menschen mich prägen und dass ich innerlich mehr und mehr wachsen darf und in Freiheit hineinkomme. Und das wird jede Gemeinde segnen. Ja, ich hoffe, dass das unser Herz erreicht, weil die Sicht und diese Mentalität zu haben, das ist das Ein und Alles. Denn sonst werden wir einfach nur Gruppen bauen und wissen gar nicht, warum. Und in diesen Gruppen wird nichts Lebensveränderndes passieren. Bei den Kleingruppen, die wir bei uns in der Gemeinde haben, sagen wir immer, das sollen lebensverändernde Kleingruppen sein. Nicht nur Kleingruppen, sondern lebensverändernd. Denkst du, das hört sich ja ganz episch an, wie in einem Kinofilm. Ja, so ist es auch gemeint. Wir wollen, dass sich Menschenleben verändern. Und das Schöne ist doch, wir müssen nicht stehen bleiben. Ich darf wachsen und du darfst wachsen. Ich möchte sogar sagen, du solltest wachsen. Wer kennt noch Pastor Wolfgang Müller? Ja, ein sehr genialer Mann. Ich hab ihn früher oft gehört und er hat immer einen Spruch gesagt, den fand ich richtig gut. Entweder du reifst oder du wirst matschig. Also entweder wirst du reifer oder du wirst matschig, wie bei einer Frucht. Es geht darum, dass wir mehr in Reife hineinkommen, dass wir uns weiterentwickeln und dass Gott das entwickeln kann durch andere Menschen in unserem Leben, was er in uns hineingelegt hat. Und wenn wir diese Haltung haben und viel darüber reden auch, wird das unsere ganzen Gruppen prägen. So, und das ist auch, schwenken wir um zu einem ganz praktischen Aspekt dabei. Lasst uns viel darüber reden, überall, immer wieder, warum wir Gruppen haben. Denkt nicht, naja, das haben wir vor 3 Jahren ja mal gesagt und das steht ja auf irgendeinem Papier und das gibt es ja auch als PDF auf unserer Website. Das wissen die Leute ja schon. Nein, wissen sie nicht. Das, was wirklich wichtig ist, das sollte man ständig wiederholen, damit es einsinkt und damit wir es präsent vor Augen haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Kleingruppe leitest, ich leite eine Kleingruppe und bin Teil von einer Kleingruppe. Übrigens, beide Kleingruppen beten in diesem Moment dafür, dass ihr gesegnet werdet. Und ich auch. Ist doch toll, oder? Und ich glaube sogar, dass Gebet was bewirkt. Ja, Gebet bewirkt so viel. So, wenn du eine Kleingruppe leitest, dann erinnere deine Kleingruppe beständig daran, warum sind wir hier? Warum gibt es uns? Was sind die Ziele? Die Kleingruppe, die ich leite, wenn ich merke, wir werden unverbindlicher, dann rede ich darüber. Nicht, weil ich streng sein möchte und auch noch Pädagogik studiert habe. Ich kann sehr pädagogisch reden, aber das ist nicht das Ziel. Ich möchte, dass wir alle uns immer wieder gemeinsam erinnern, wir sind verbindlich. Wollen wir uns darauf einigen? Alle nicken. Gut, wenn wir das einig haben, dann kann ich immer wieder darauf zurückkommen. Wir möchten gemeinsam wachsen und uns herausfordern. Das heißt, wir öffnen uns und machen uns verletzlich. Alle einverstanden? Alle? Dann denke ich, ihr habt keine Ahnung, was euch erwarten wird. Aber gut, ja, wir machen uns verletzlich, wir lassen Menschen an uns ran. Das Dritte ist, wir werden uns ermutigen und gleichzeitig herausfordern. Denn das bedeutet Jüngerschaft, dass wir uns ermutigen, weiterzugehen und gleichzeitig Dinge adressieren und auch in das Leben des anderen eine Prägekraft haben dürfen. Darauf sollten wir uns verständigt haben, dass das möglich ist. Und viertens, wir werden beten. Gebet ist nie Zeitverschwendung. Gebet ist auch nichts, was Gott uns gegeben hat, um uns zu ärgern, damit wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das nicht genug tun, sondern Gebet ist ein Geschenk. Ich darf beten. Ich darf mit Gott Kontakt haben. Ich darf ihn tiefer kennenlernen und ich darf ihn bitten, dass er Dinge verändert. Diese Dinge werden wir tun. Sind alle einverstanden? Verstehst du, das ist wichtig, dass wir darüber kommunizieren, denn sonst gibt es diese Runden, wo man als Kleingruppe zusammensitzt und sagt, wer möchte was erzählen? Keiner erzählt was, alle sind lustlos. Und dann betet man dafür, ja, ich habe einen Schnupfen, könnt ihr mal beten, dass der weggeht. Also nicht falsch verstehen, man darf auch für Schnupfen beten oder gegen Schnupfen. Aber das ist jetzt nicht so groß und aufrüttelnd. Das bringt Leute nicht unbedingt in Jüngerschaft nach vorne. Wir sollten für echte Dinge beten, für große Dinge, für Sachen, wo wir sagen, ganz ehrlich, in meiner Ehe läuft es gerade nicht gut, wir sind herausgefordert. Ganz ehrlich, ich gehe auf der Arbeit gerade durch eine schwere Zeit. Und das Level von Offenheit in deinen Teams und Gruppen, das hängt davon ab, wie offen du bist. Ich kenne viele Leiter, auch Pastoren, die sagen, ja, unsere Gruppen, die sind nicht, also da geht es nicht so in die Tiefe. Dann habe ich schon manchen Pastor gefragt, bist du selber in einer Kleingruppe? Nein. Meine ich, wieso sagst du deiner Gemeinde, dass es wichtig ist, in eine Kleingruppe zu gehen, wenn du selber in keiner Kleingruppe bist? Denn was du nicht tust, das glaubst du nicht. Was du selber nicht tust, das glaubst du nicht, dass es wirklich wichtig ist. Du versuchst deine Leute zu etwas zu bewegen, was du selber nicht tust, also glaubst du nicht, dass es wichtig ist für dein Leben. Lebe selber das vor, was du von den Leuten erwartest. Genauso auch, wenn wir Leute konfrontieren, wir wollen ja Leute auch herausfordern. Ich bin jemand, ich gebe gerne Menschen Feedback, weil ich möchte, dass sie besser werden. Aber ich würde es nie wagen, Menschen Feedback zu geben, wenn sie nicht wüssten, dass ich selber jemand bin, der Feedback bekommt. Sowohl Positives als auch Negatives. Es ist wichtig, dass du selber ein Beispiel setzt. Wenn du Gebet wichtig findest, dann bete. Und Gebet ist auch manchmal herausfordernd. Das müssen wir lernen. Die Jünger haben gesagt, Jesus, lehre uns beten. Übrigens interessant, dass sie ihn nie gefragt haben, Jesus, kannst du uns beibringen, wie man gut leitet oder gut managt oder dieses und jenes macht. Sie haben verstanden, dass Jesu Wurzel, wo er all das bekommen hat, was er brauchte, um zu dienen, das war das Gebet. Also haben sie gesagt, lehre uns beten. So, also wenn du nicht selber betest, wie willst du von deinen Gruppen erwarten, dass sie gerne beten und dass sie das richtig gut finden? Also sei im Gebet. Und das ist manchmal herausfordernd und manchmal auch eine Entscheidung, aber das ist gut. Wir sind jetzt gerade als Gemeinde in 10 Tagen des Gebets, nennen wir das. Und ich komme gerade aus einer Woche, wo wir Frühgebet haben. So, und ich habe eigentlich die geistliche Gabe des Schlafens, also es ist eine Gabe, die ich bekommen habe. Ich kann gerne viel arbeiten, ist gar kein Problem, aber meine ideale Uhrzeit ist jetzt nicht 6 Uhr morgens, um zu beginnen. Das kann ich machen, aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann mache ich es anders. Und ich habe unserem Campus gesagt, wir werden die erste Woche machen und wir beten 5 Tage hintereinander von 6 bis 7 Uhr. Seid alle dabei. Und in mir war eine Stimme, was machst du da? Und wir haben jetzt gebetet und das ist schon die 2. Runde, wir haben das auch Anfang des Jahres gemacht. Jeden Morgen, wenn mein Wecker klingelt, sagt mir mein Körper, sag mal, ob du eigentlich bescheuert bist. Was hast du dir dabei gedacht? Und wir haben jeden Morgen die Hütte voll gehabt. Aber es war so wichtig, ich habe unseren Leitern gesagt, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir zeigen den Leuten, dass uns Gebet wichtig ist. Wir zeigen ihnen, dass wir wirklich glauben, dass es einen Unterschied macht. Verstehst du, was du nicht selber lebst, das wird sich nicht auf die Leute übertragen. Oder auch Offenheit. Die Kleingruppe, die ich leite, diese jungen Männer, die da drin sitzen, mit mir zusammen, die hätten das Potenzial, mir richtig weh zu tun, weil die kennen wirklich Bereiche aus meinem Leben, wo es sehr, sehr happig ist, wo ich Herausforderungen habe. Und sie beten dafür, aber weil ich so ein Level von Offenheit gesetzt habe, rate mal, was passiert. Die öffnen sich selber. Wenn ich mit flachen Dingen beginnen würde, dann würden wir ein flaches Niveau haben. Also lasst uns vor Augen halten, das, was wir vorleben, das wird sich übertragen auf andere. Wenn wir aber etwas nicht vorleben, dann können wir nicht erwarten, dass sich das irgendwie in Gruppen überträgt. Mit all dem möchte ich sagen, eine gute Gruppenkultur in Teams und in Kleingruppen beginnt immer wo? Bei uns selber. Mit unserer Haltung, mit unserer Sicht darauf und auch mit dem, was wir vorleben. Dass wir sagen, ich habe bestimmte Entscheidungen getroffen und das werde ich tun. Manchmal fühle ich mich nicht danach, in eine Kleingruppe zu gehen. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte, dass Entscheidungen leiten und Gefühle folgen, nicht umgekehrt. Achtung, Achtung, vielleicht die wichtigste Lebensweisheit überhaupt. Niemals von Gefühlen leiten lassen und Entscheidungen folgen den Gefühlen, sondern immer umgekehrt. Gefühle sind wichtig. Ich liebe Gefühle, ist ganz toll. Ja? Aber manchmal erzählen mir meine Gefühle Quatsch. Also lasst uns Entscheidungen treffen und dann mit einer gesunden Haltung an Teams und an Gruppen rangehen. Jetzt haben wir uns eine Pause verdient, Freunde. Gib deinem Nachbarn nochmal einen High Five. Danke für die Aufmerksamkeit. Nach der Pause geht's weiter.